Die Politik gibt es nicht, sagt SPD-Bundestagsabgeordnete Katrin Michel. Bei ihr geht es immer um Menschen und Brücken. Ihr Mandat versteht sie daher als Auftrag zum Brückenbauen. Von ihrem Wahlkreis und Wohnort in Bautzen nach Berlin und zurück. Und das ist der Podcast Die Brückenbauerin.
Ja, und da sind wir wieder, liebe Katrin. Jetzt geht es mal so ein bisschen darum, warum hast du dich für die SPD entschieden und warum empfiehlst du den Menschen, denen du begegnest, sich auch für die SPD zu entscheiden?
Das ist eine gute Frage. Warum habe ich mich für die SPD entschieden? Es gab tatsächlich, als ich mich dazu entschieden habe, wirklich nur eine Partei. Das war die SPD, das hat mich damals überzeugt. Ich selber komme ja aus einer Familie, also die, die uns öfter zuhören, wissen ja, dass ich in der DDR...
Katrin, jetzt hören unsere Hörer das Stocken und den, du hältst gerade den Atem an, weil ich den Atem angehalten habe. Weißt du warum?
Nein!
Du hast gerade gesagt, es gab nur eine Partei. Und da musste ich jetzt gerade dran denken. Meint sie das jetzt gerade ernst? Gab es nur diese eine Partei, die für dich in Frage kam? Oder redest du von der Zeit, als es nur eine Partei gab? Denn auch das gab es ja in deiner Geschichte.
Ja, gut. Aber ich meinte es tatsächlich, also da müsste ich das anders formulieren, ne? Als ich sozusagen mich mit dem Gedanken getragen habe, in eine Partei einzutreten, habe ich mir alle angeschaut und...
Dann gab es für dich nur eine Partei.
Genau. Ich wusste irgendwas. Aber ja, du, das gehört zur Kommunikation, Senderempfänger dazu, ne?
Und das lassen wir auch genauso drin. Die Menschen sollen uns ja bei einem normalen Gespräch zuhören und nicht bei irgendeinem Skript, das wir ablesen, sondern wir reden heute hier über Politik.
Das ist tatsächlich so, genau. Ja. Also das, was ich ausführen wollte, war, ne, ich in der DDR geboren, schon mit einer anderen Gesellschaftsordnung aufgewachsen und das war tief in mir drin. Also, dass ich sage, ich will in einer Gesellschaft leben, die solidarisch ist, wo sich jeder entfalten kann, unabhängig vom Geldbeutel seiner Eltern. Ich konnte das, ne? Meine Eltern waren Krankenschwester und Kraftfahrer und trotzdem konnte ich Abitur machen. Also solche Sachen, das hat mich umgetrieben und auch die Gerechtigkeit. Also dass man sagt, das, was da ist, wird gerecht verteilt. Und da hat mich das Programm der SPD angesprochen und dann bin ich auch eingetreten in die SPD. Übrigens damals schon online.
Wow. Wow, das ist stark, das ist gut. Und trotzdem ist es ja schon ein bisschen was her. Also die Partei insgesamt, ihr seid die älteste Partei, die im Bundestag vertreten ist, seit 1863. Ich habe auch in Vorbereitung auf die Folge nochmal geschaut. Und was waren da alles für Phasen, für Jahrzehnte dazwischen?
Ja.
Kämpfe, politische Kämpfe, wir denken ja immer, ja jetzt gerade, jetzt geht's um was, jetzt gilt's. Aber wir haben das Kaiserreich, Weimarer Republik, der Nationalsozialismus. Also die SPD hat schon viele, viele Erfahrungen.
Ja, auch bittere Erfahrungen, ne?
Mhm.
Das muss man durchaus zugestehen. Und ich bin mir nicht sicher, ob es heute noch jeder bereit wäre, sein Leben zu geben für seine Partei.
Ja.
Das lasse ich jetzt mal offen für alle Parteien. Also, dass wir wirklich Zeiten hatten, wo das durchaus im Raum stand, wo Leute verfolgt worden sind, weil sie eben vermeintlich nicht der richtigen Partei angehört haben. Und deshalb kämpfe ich auch so vehement jetzt gegen diese Ansinnen der AfD, wo manche Leute sagen, ja, so ernst meinen die das doch nicht. Also wenn ich Drohungen bekomme, die an Leib und Leben gehen, die rassistisch sind, nicht in meine Richtung, aber in Menschen, die vermeintlich von woanders herkommen, obwohl sie in Deutschland geboren sind und immer hier gewohnt haben und gearbeitet haben. Das dürfen wir uns nicht bieten lassen, dass wir in so eine Gesellschaft abdriften. Und deshalb ist es umso besser, dass es eine starke SPD geben muss.
Ja, ich habe dieser Satz, wir werden sie jagen, der ist mir auch noch so, das ist geht einem im Nacken hinten hoch. Also diese Angst auch davor, dass man jemanden zur Rechenschaft ziehen will für eine Politik. Ich sag jetzt mal, ich meine das, weil ich es gut meine fürs Land. Ja, jeder engagiert sich da und dann sollst du da zur Rechenschaft gezogen werden. Also das ist auch ein ganz, ganz wildes Bild. Aber mich würde mal interessieren, wenn man jetzt so schaut, die SPD gibt es so lange, ihr habt so viele Sachen gemacht. Ist das etwas, wo du sagst, das ist für die Menschen heute relevant? Oder ist dieses, wenn wir gerade auch schon von der AfD sprechen, das soll ja keine AfD-Folge werden, eine SPD-Folge, nee. Aber nee, das treibt uns ja um. Ist das für die Menschen, die eine Sehnsucht nach was Neuem haben, wichtig, dass die SPD eine Tradition hat, auf die sie zurückblicken kann?
Das, was ich wahrnehme, nicht. Mhm. Das liegt aber auch an der Situation in Sachsen. Mhm. Und oder sage ich jetzt auch mal in Ostdeutschland, denn wir haben Zeiten gehabt, da gab es keine SPD. Und der Neustart dann, die Neugründung 89 der SPD im Osten, war natürlich ein großer Schritt. Und wir hatten keine Vorgängerorganisationen, die uns unterstützen konnten. Wir haben uns dann recht schnell einvernehmlich mit der SPD sozusagen zusammengeschlossen. Aber das merken wir am Denken, an den Strukturen, auch am Wählerpotenzial, dass es eben hier zu Zeiten der DDR keine SPD gab.
Ja, und das ist, glaube ich, ein Unterschied. Also für die Hörer, ich komme ja aus dem Rheinland, also man hört das ja. Wir müssen es trotzdem nochmal sagen. Und natürlich ist das ein Unterschied, ja, wenn du weißt, irgendwie der Opa, der hat damals schon für Wehner gewählt oder die Oma hat für Willy Brandt geschwärmt. Das war SPD-Politik, Ruhrgebiet, ja. Strukturwandel, die Genossen, die Arbeiterpartei, das ist natürlich eine andere Historie, die man auch selbst
tatsächlich
im Nacken hat. Ne?
So die Geschichte haben die Leute gar nicht im Kopf. Mhm. Und es kommt noch was anderes dazu, weil ich sag mal so, die Sozialdemokratie ist ja im Prinzip die Hüterin von Demokratie, aber auch von Sozialstaat.
Ja.
Und das ist das, wo ich immer in Gesprächen merke, das ist komplett ausgeblendet.
Ja.
Also wer kämpft für den Sozialstaat oder wer hat ihn überhaupt auch mitentwickelt? Sondern das wird so, ich sag jetzt nicht von Gott gegeben, aber ja, das, also so ein Staat, ne, das muss der halt machen.
Ja, das also genau das, ne, es gibt eine Rentenversicherung, es gibt eine Gesundheitsversicherung, gibt eine Arbeitslosenversicherung, das sind ja diese großen Errungenschaften, ne?
Oder, ne, wenn wir jetzt in die neue Zeit gucken, gerade Kurzarbeitergeld, wie viel Menschen und auch Unternehmen hat es geholfen über die Corona-Zeit, dass wir das Kurzarbeitergeld hatten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das haben wir nur, weil es eine Sozialdemokratie so wollte und mit reingebracht hat. Und gerade die aktuellen Diskussionen sind ja oft von anderen Parteien auch Angriffe auf den Sozialstaat, die sagen, das ist zu teuer, das können wir uns jetzt nicht leisten. Und eigentlich sind ja die sowieso nur faul und arbeiten zu wenig, machen immer krank. Also das ist ja en vogue heute.
Das ist en vogue. Ja, und Katrin, aber es ist auch, also da muss ich jetzt mal sagen, auch im Rheinland, das ist auch wirklich auch so alt. Die SPD ist die Partei der Arbeiter, die CDU ist die Partei der Unternehmer, die SPD kann nicht mit Geld umgehen und die SPD gibt nur das Geld aus für die armen Leute, anstatt, man muss es ja auch erstmal erwirtschaften. Das sind so Plattitüden und Stereotype, die wirklich
und sie spalten unsere Gesellschaft.
Sie spalten unsere Gesellschaft, ne?
Weil sie spielen den einen gegen den anderen aus.
Ja.
Ich sage immer, ich kann ja super tolle Unternehmer sein. Wenn ich niemand habe, der für mich arbeitet, schauen wir mal, wo die Wertschöpfung herkommt.
Katrin, wenn man jetzt ja sagt, so von der Historie, ne, die Partei der sozialen Gerechtigkeit, ihr habt euch immer um die Verbesserung auch der Lebensbedingungen der Arbeiterschaft gekümmert. Was würdest du sagen, die SPD heute, was sind so die Werte, auf denen eure Arbeit basiert?
Letztendlich hat sich da nicht viel geändert. Also wir sind nach wie vor natürlich für eine solidarische Gesellschaft, für Gerechtigkeit. Wir wollen die Lebensbedingungen gerecht haben. Und nicht nur die Lebensbedingungen, sondern auch die Arbeitsbedingungen. Weil das ist ja auch ein großer Part der sozialdemokratischen der Inhalte, dass wir auch dafür sorgen, dass eben die Arbeitsbedingungen für die Menschen gut sind. Das vergessen wir ja mal, gerade wenn wir auch in das Ministerium für Arbeit und Soziales gucken. Da steckt ja ganz viel Arbeitsschutz drin. Und natürlich die Mitbestimmung in den Betrieben. dass wir Tarifabschlüsse haben, dass es Gewerkschaften gibt. Auch dafür steht eine SPD, die immer dafür sagt, eigentlich wollen wir die Leute in die Situation bringen, für sich selbst zu agieren. Ne? Also das wird uns ja auch immer nachgesagt, na, ihr wollt den Leuten alles vorschreiben und dann macht, nee, wir wollen, dass die Bedingungen so sind, dass jeder sich einbringen kann und jeder selbst für sich sorgen kann. Und wenn er das mal nicht kann, dann muss es ein soziales Rückfallsystem geben, dass derjenige dann auch mal Hilfe bekommt, temporär, und dann sollte er es irgendwann wieder alleine schaffen.
Jetzt wird ja in der Öffentlichkeit gerne so ein Bild gezeichnet von den Mitarbeitern, die alle nur im Homeoffice abhängen und denen es doch eigentlich gut geht. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo die Menschen am Fließband oder in den Kohleschächten gegangen haben, wo es echt um die Arbeitsbedingungen ging, die man verbessern musste. Das ist so das Bild, ja? Wofür braucht es dann noch eine SPD? Den Arbeitern geht's doch gut. Das ist ja mitnichten der Fall, weil wir reden ja die Kassiererin im Supermarkt an der Kasse, die Lagerarbeiter in den Logistikzentren. Was würdest du sagen, diese Arbeitsbedingungen, die wir heute ändern müssen, was sind da so diese Handlungsfelder, an denen ihr dran seid, wo ihr sagt, nee, das ist heute noch genauso wichtig wie vor 50 Jahren, auch wenn wir keine Kohleschächte und Fließbänder mehr haben?
Ja, das haben wir nicht mehr, aber wir haben natürlich nach wie vor Arbeitsplätze, wo die Menschen körperlich gefordert werden und da bist du dann sozusagen vor Ort unterwegs und die Arbeitsbedingungen müssen so sein, dass jeder seine Tätigkeit bis in das Renteneintrittsalter auch durchführen kann. Und dann muss man halt gucken, ne? Heute reden wir dann über Exoskelette, die uns unterstützen, wenn wir schwer heben müssen, weil ne, das wird festgelegt, dass eben am Tag nur so und so viel Kilo gehoben werden dürfen. Wir haben voriges Jahr ja das Gesetz für die Post geändert, dass auch die Postboten eben nicht Pakete ohne Ende schleppen dürfen, sondern dass man auch da genau hinguckt. Das sind Arbeitsbedingungen.
Das war super.
Ich selber komme aus dem Chemiebetrieb und ich weiß, wir haben große Betriebe mit Mitbestimmung, die das sehr, sehr ernst nehmen, dass der Arbeitsschutz eingehalten wird. Aber es gibt natürlich überall auch schwarze Schafe und da reden wir, dass den Mitarbeitenden eben die richtigen Arbeitsschutzmittel auch zur Verfügung gestellt werden. Und das geht bei Arbeitshandschuhen los, Gehörschutz, das richtige Schuhwerk. Also das ist nach wie vor. Oder schau mal zum Beispiel in Richtung Mikroelektronik. Die Kolleginnen und Kollegen, die in den Reinsträumen arbeiten müssen, die brauchen genauso, die haben ganz viele Arbeitsschutzmittel, die sie tragen müssen, aber wo man dann auch wieder hingucken muss, wie lange können sie denn unter diesen Schutzmitteln arbeiten, bevor sie eine Pause machen können.
Ja.
Auch Pausenbedingungen gehören dazu. Ne, da haben wir natürlich in mitbestimmten Betrieben die Betriebsräte, die da sehr drauf achten und die da Betriebsvereinbarungen abschließen. Aber es braucht natürlich erstmal eine Grundlage und das ist zum Beispiel auch das Betriebsverfassungsgesetz. Und da sind wir als SPD natürlich auch immer an vorderster Linie unterwegs, dass da nichts verschlechtert wird.
Wenn du dir das jetzt so anschaust, die letzten 3 Jahre, in denen du gearbeitet hast, politisch gearbeitet hast im Bundestag, die waren ja sehr geprägt von der Zeitenwende, von dem, also im Prinzip, ihr habt angefangen zu arbeiten und dann war der Krieg in der Ukraine da und es ging darum, okay, jetzt na, was Gas ersetzen, durch den nächsten Winter kommen, alle Vorbereitungen treffen.
Ja.
Würdest du sagen, dass jetzt auch so in der Rückbetrachtung der letzten 3 Jahre da so ein paar Themen zu kurz gekommen sind? Also in der Rückbetrachtung dessen, was ihr ja parallel, ihr habt ja nicht alle am Gas gearbeitet, an dem Ersatz des Erdgases, so muss man sagen, sondern die einzelnen Arbeitsbereiche haben ihre Tätigkeit gemacht. Du hast gerade ein paar Sachen angesprochen vom Arbeitsschutz. Aber was waren so die anderen Bereiche, in denen ihr in den letzten Jahren deiner Meinung nach Gutes bewirkt habt und wo man sagen kann, Mensch, so alles, was von der Ampel so gesagt wird, möchte ich gerne mal ein bisschen richtig stellen hier.
Ja, das ist tatsächlich, du sagst es schon, also wenn ich jetzt aus meiner persönlichen Warte schaue, du kommst in den Bundestag neu als Abgeordnete und musst erstmal alles neu lernen. Mhm. Also musst dich orientieren, musst überlegen, wie ist mein Arbeitsgebiet, für mich damals eben der Haushaltsausschuss. Man muss sich mit Wissen versorgen, damit man seinen Job dort gut machen kann. Und dann tatsächlich kam diese Herausforderung und Putins Krieg hat ja massiv in unseren Haushalt eingegriffen. Ne, dass wir merken es bis heute, darum ist die Ampel auch zerbrochen, weil man sich eben über die Finanzierung nicht einig werden konnte oder wollte. Wo ich nach wie vor der Überzeugung bin, diese Riesenherausforderungen, wenn so viel Geflüchtete zu dir kommen, um die man sich kümmern muss, die Ausgaben, die wir in der Rüstung mittlerweile haben, für unsere Bundeswehr haben, das kann ein Kernhaushalt nicht so mal aus der hohlen Hand schütteln.
Ja. Ja.
Und da nebenbei noch trotzdem in die Zukunft schauen und die Vorkehrungen treffen, damit wir eben zum Beispiel wirklich 2038 auch aus der Kohle aussteigen können, ohne dass wir ohne Strom dastehen.
Ja.
Das gehört zur Wahrheit auch dazu. Du hast es angesprochen, ja. Ne? Die Riesenherausforderungen, dass wir eben nicht in eine Gasmangellage geraten. Mhm. Die haben natürlich enorm viel Kraft gefordert und trotzdem sind wir ja in vielen Sachen trotzdem, also haben wir Verantwortung übernommen und sind bei uns geblieben. Aber ja, ich glaube auch, also ich würde mir jetzt gar nicht mal so ein Urteil anmaßen wollen, weil wenn man das davor nicht kennt, das kenne ich ja nur als Erzählung.
Ja, ja.
Da haben viele Kollegen, die schon länger im Bundestag sind, immer oder sagen ganz oft, das habe ich ja noch nicht erlebt. Also sowohl ob der Quantität an Herausforderungen, aber auch die neuartigen Herausforderungen,
ne? Ja.
Wo es eben keine Blaupausen für gibt.
Ja.
Und wo man im Nachhinein immer sagt, na, da hätten sie aber auch anders entscheiden können. Und trotzdem im Blick zu haben, dass wir doch Sachen auf den Weg bringen. Ne, das ist ja wirklich, wirklich wichtig. Kindergelderhöhung. Wir haben ja über so viele Sachen immer gesprochen, dass wir uns um die Rente kümmern. Nach wie vor. Aber das ist jetzt wieder, ne, Rentenpaket 2 haben wir nicht geschafft. Das ist nicht so gut. Da wird es neue Anläufe geben müssen, aber das entscheidet dann, wie gesagt, eine neue Regierung, wie man da mit solchen Sachen umgehen kann. Aber gerade was auch, wir haben ja nachher noch das Thema Migration und Einwanderung, wenn wir gerade über Chancengleichheit und Fachkräfteeinwanderungsgesetz sprechen, doch einiges auf den Weg gebracht, was wirklich gut ist. Und da macht es sich auch mal, es würde jetzt unseren Rahmen sprengen, sage ich jetzt mal so, wenn wir alles aufzählen, aber da kann man gut mal schauen, sind viele Sachen untergegangen. Auch die Sofortzahlung in der Krise bei Corona, ne, Kurzarbeitergeld, habe ich vorhin schon erwähnt, wo der Staat ja eingegriffen hat und versucht zu unterstützen, Unterstützung für die Rentner, für die Arbeitnehmerinnen, dass man nochmal extra Geld bekommt. Das waren schon Sachen, die haben uns getrieben, ganz klar.
Ja.
Und da konnte man nicht so ja, was uns heute vorgeworfen wird, eben nicht den Koalitionsvertrag sukzessive abarbeiten, was man sich vorgenommen hatte, weil es einfach von den akuten Herausforderungen überbordet wurde.
Ist das für dich eine der Lehren? Du hast jetzt gerade den Koalitionsvertrag angesprochen. Ist das für dich eine der Lehren aus dem Ampelbruch, dass du sagen würdest, Mensch, man hätte da den Koalitionsvertrag mit nach der Zeitenwende nochmal neu aufsetzen müssen und sich den nochmal neu zur Brust nehmen müssen?
Ich würde es mal anders formulieren, weil ich glaube, das sehen viele Hörerinnen und Hörer ähnlich. Das hätte tatsächlich in der Verantwortung der Regierung gelegen. Und dazu gehört nicht unbedingt, dass man den Koalitionsvertrag neu verhandeln muss.
Ja.
Aber tatsächlich, die großen Streitpunkte sind ja aufgetreten zu neuen Herausforderungen, die man zu Zeiten des Koalitionsvertrages das Verhandeln noch nicht kannte.
Mhm.
Und das hätte die Regierung hinbekommen müssen, gemeinsam auch mit uns als Parlament, da wirklich zu sagen, wie gehen wir hier mit um? Das ist oft versucht worden. man hat sich geeinigt und man, sage ich, unsere drei Herrlichkeiten, wie ich sie immer nett bezeichne. Olaf
Scholz. Da hat eine Frau gefehlt, ja.
Ja, Habeck und Lindner. Mhm. Und da war das Vertrauen weg, wenn man sagt, okay, was nützt mir der beste Vertrag? Der kann auch mündlich sein.
Ja.
Die Kaufleute, ne?
Ja.
Handschlag, dann war das in Ordnung. Und dann kann man nicht aus der Tür gehen und kann sagen, na, das war aber nicht so und das hätte ich aber anders gemacht. Also ich glaube, da ging das Scheitern schon los. Mhm. Ich weiß nicht. Aber, also es ist, du hast ja jetzt gesagt, ne, wäre es eine Möglichkeit gewesen, so spontan, so nach der Devise, na ja, das hatten wir ja noch nie, weil so eine Situation ist ja auch in dem Sinne noch nie eingetroffen. Aber ja, das ist für mich eine gelernte Lektion, dass man mit, wenn sich die Rahmenbedingungen wirklich eklatant ändern, muss man andere Maßnahmen ergreifen, als das in der Ampel passiert ist. Ja, tatsächlich.
Ja, ich möchte trotzdem auch nochmal den Blick zu dem Positiven werfen. Und zwar, wenn du jetzt für dich, du hast gerade gesagt, es gab so ganz viele Sachen, aber wenn du jetzt sagen würdest, so drei Highlights, nicht jetzt nur aus deiner Arbeit, sondern ich meine jetzt wirklich mal so mit Blick auch auf die SPD, drei Highlights jenseits dieser Herausforderungen, die sich eben durch den Krieg in der Ukraine ergeben haben. Was würdest du sagen, waren so drei tolle Sachen, die die SPD in der vergangenen Legislaturperiode umsetzen konnte, die wirklich auch eine Auswirkung hatten, eine Hilfe beim Thema soziale Gerechtigkeit und dem, was ihr euch auf die Fahne geschrieben habt?
Das ist echt schwer. Also mir fällt tatsächlich, und das ist logisch, weil es ist mein Bereich, das Bürgergeld ein.
Ja.
Weil es war und ist nach wie vor ein Paradigmenwechsel. Und ich will da gar nicht mal so auf das Finanzielle abstellen, weil das hat uns das Verfassungsgericht vorgegeben, wie viel ein Mensch zum Leben haben muss. Mhm. Sondern der Paradigmenwechsel, wir hatten ja früher bei dem Hartz-IV-Gesetz, ging immer Vermittlung vor Qualifikation. Dass wir gesagt haben, das wollen wir ändern. Und das ist wirklich, das, den meisten Menschen ist es gar nicht bewusst, wie wichtig das ist, dass jemand, der arbeitslos ist und sagt, ich habe keinen Beruf und ich bin jetzt in einer Qualifikation, in einer Weiterbildung. Und die geht jetzt vor. Und wir haben die auch so zeitlich entfristet, dass jemand einen Beruf lernen kann.
Ja.
Dass er sich wirklich qualifizieren, weil das sind die meisten, die schlecht vermittelt werden können. Die sind eben nicht nur faul, wie immer gerne gesagt wird, sondern sie haben keine Ausbildung. Mhm. Und das, was wir heute suchen, sind Fachkräfte. Ne? Und das ist so wichtig, weil du musst dir wirklich vorstellen, vorher, es war jemand in Ausbildung, dann kam Meyerhuber Schulze und brauchte jemand zum Getränkekisten stapeln.
Und dann hat er das 30 Jahre gemacht.
Dann musste der die Ausbildung abbrechen. Also völlig.
Ne? Ach so. Ah, du meinst darauf hinaus.
Die,
ja.
Der musste die Ausbildung abbrechen und musste diesen Job annehmen und wusste nicht, kann ich meine Qualifikation dann weiter fortsetzen? In den meisten Fällen eben nicht. Und dann war wieder auf Anfang. Also das ist wirklich was mich.
Ah, das heißt also dieses, dass ich halt, wenn ich jetzt in die Qualifikation gehe, dass auch gewährleistet ist, dass ich die durchziehe und zum Abschluss bringe und nicht beim ersten Stellenangebot, was jetzt kommt, was passen würde, weil ich da reinpasse, diese begonnene Ausbildung wieder abbreche.
Richtig, richtig. Das vergessen viele. Mhm. Das ist was, das hat mich wirklich, ich meine, ich bin ja jemand, der mit Lernen sehr viel am Hut hat und der sagt, das ist die einzige Möglichkeit, um Menschen wieder auf dem ersten Arbeitsmarkt zu platzieren, dass sie eine gute Ausbildung haben. Und das war völlig, völlig idiotisch, weil ich sehe das ja immer, wenn ich in meinem Haushaltsbudget, gerade für die Jobcenter, da gibt es aktive Leistungen und passive. Die aktiven Leistungen, da investiert man in Qualifikation, in Weiterbildung. Und die passiven ist einfach das stupide Auszahlen des Bürgergeldes. Und da sage ich immer, jeder Euro, der in die aktiven Leistungen eingespeist wird, ist ein Gewinn. nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch für die Menschen, weil man bringt sie dadurch in die Lage, ja, sich weiterzubilden, wenn das funktioniert. Also das ist was, was mir wirklich, das ist wirklich ein großer Erfolg. Und auch wenn wir heute, deshalb schmerzt es mich umso mehr, diese Angriffe, diese Diskussionen, die wir aktuell haben, immer wieder, da werde ich kämpfen wie eine Löwin, weil das müssen wir beibehalten.
Ja, zumal wir ja nun auch die Situation haben, das war jetzt vorhin mein Missverständnis, eine Ausbildung, die ich mit 15 mache, mit 16, mit 17 Jahren und die mich dann 45 Jahre bis zur Rente durch mein Berufsleben trägt, das ist eh nicht mehr gegeben. Und ich glaube, wir werden auch mit Sicherheit gleich nochmal in Erfolge ein bisschen tiefer da reintauchen, dass genau diese Ausbildung, diese Weiterqualifizierungen, dass das eben, was ja auch manchmal so gesagt wird, ja, das wird jetzt alles für die Menschen mit Migrationshintergrund gemacht, die dürfen jetzt alle Ausbildungen machen und was ist mit mir?
Ja,
da gucken wir vielleicht auch noch. Was?
Ja, die Sprüche höre ich auch oft.
Ja.
Da bin ich immer, weil ich bin ja auch mit den Kolleginnen und Kollegen in Kontakt in den Jobcentern, dann sage ich immer gleich Ross und Reiter benennen, damit gehe ich sofort zur Chefin und dann gucken wir mal, was da los war. Mhm. Hat noch keiner gebracht. Ne, aber da, genau, da haben wir uns ja noch ein bisschen ein tieferes Eintauchen.
Nehmen wir uns noch ein tieferes Eintauchen vor.
Ja,
ne?
Und was mir noch ganz, Mindestlohn, 12 Euro, ja, schon wieder vergessen, ne?
Gleich geht am auch Anfang. So schnell, ne?
Irre.
Und da auch vielleicht auch noch mal ein kleiner Spoiler, hört euch bitte auch mal die Folge zur Rente an, weil da wird dann auch nochmal erklärt, warum die Erhöhung des Mindestlohnes auch so wichtig für die Rente ist.
Ja, tatsächlich. Mhm. Und was mich in der, sage ich jetzt mal, was noch nicht so lange zurückliegt, aber für mich auch ein sehr guter Erfolg war, die Abschaffung des Paragraphen 219a im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen. Das war wirklich ein erster Schritt in die richtige Richtung. Und der eine oder andere hat es ja mitbekommen. Wir haben im vergangenen Jahr, im Dezember, einen fraktionsübergreifenden Antrag zur Abschaffung des Paragraphen 218 eingebracht, der erstmal in erster Lesung behandelt worden ist. Es war, wenn ich heute drauf gucke, eine fürchterliche Debatte. Ich fühlte mich ins Mittelalter zurückversetzt. Aber das ist auch sowas, wo ich sage, ne, das war der erste Schritt, der zweite muss folgen. Und ja, dafür muss ich natürlich weiter alle Kräfte geben können, damit wir eben genau so Stück für Stück solche alten Relikte ausmerzen.
Ja. Ausmerzen. Das Wortspiel darf sein, Katrin. Wie blickst du darauf, dass es in der Politik auch Vorfeldorganisationen gibt, Bündnisse, dass man sagt, ich schaffe das gar nicht alles alleine. Wir müssen uns auch gerade in den Regionen vielleicht auch mit Organisationen, mit Bewegungen zusammenschließen und gemeinsam an unseren Zielen arbeiten, an unseren Strategien. Mir fällt jetzt gerade eine bekannte Sache ein, Fridays for Future und die Grüne und die Klima. Die zur Erreichung der Klimaziele eine wichtige Organisation. Wenn ich jetzt an die SPD-Historie denke, jetzt wieder mal auch so meine Verbindung dazu, die AWO als eine Organisation. Welche Rolle spielt das bei euch und bei deiner Arbeit?
Eine unheimlich große Rolle, weil wir tatsächlich, unsere sächsische SPD ist eine Bündnis- und Netzwerkpartei. Und wo wir mit ganz großem Engagement und Energieeinsatz genau diese Bündnisse festigen und auch erweitern wollen. Und da gibt es ein ganz, ganz gutes Beispiel, wo wir das, oder zwei Beispiele sogar, wo wir eben auch Unterschriften gesammelt haben, damit gewisse Themen dann überhaupt den Sprung ins Parlament schaffen. Mhm. Und das war einmal, dass wir Gesamtschulen haben in Sachsen. Haben dürfen. Das ist uns damit gelungen. Und die Bildungsfreistellung in Sachsen.
Ja.
Geschichte dazu. Alle Bundesländer außer Bayern und Sachsen haben Bildungsfreistellung. Bildungsfreistellung bedeutet, dass jeder Arbeitnehmer, jede Arbeitnehmerin einmal im Jahr 5 Tage Bildungsurlaub nehmen kann und sich weiterbilden kann.
Ja.
Und der Arbeitgeber natürlich sie von der Arbeit freistellt.
Und das gab es in Sachsen und Bayern nicht, das wusste ich gar nicht.
Nein, das gibt es in Sachsen und Bayern nicht.
Okay.
Und wir haben da Riesenbündnisse auf den Weg gebracht, mehrfach. Und haben es jetzt tatsächlich geschafft, dass im Koalitionsvertrag von CDU und SPD in Sachsen drinsteht, dass es 3 Tage Freistellung geben wird, ist schon mal ein Erfolg. Mhm. Aber das hätte einer alleine nicht geschafft. Und da waren uns die vielen Bündnisse auch ein guter Partner, weil das betrifft ja auch ganz viele Menschen im Ehrenamt. Also es wird ja, von denjenigen, die Bildungsurlaub nicht so toll finden, die kolportieren ja immer den Töpferkurs auf Bali oder so. Ja, ja, also, ne, wo ich immer sage, meine Güte, lasst ja mal die Kirche im Dorf, weil ja. Unter uns gesprochen muss kann nicht jeder irgendwo hinfahren, sondern man muss das schon anmelden. Und wird geguckt, was ist es denn für eine Weiterbildung? Nee, aber wir haben so viele, die ehrenamtlich unterwegs sind, die einen Trainerschein machen, die irgendeine Ausbildung haben. Die Blaulichtorganisationen sind oft über Landesgesetze extra abgesichert. Das heißt, wenn jemand beim THW ist, bei der Feuerwehr, da gibt's Gesetzmäßigkeiten, wo der Arbeitgeber sozusagen dafür aufkommt. Aber eben, wir haben eben so viele. Und natürlich ist es gewerkschaftliche Bildung, es ist politische Bildung, aber von mir aus kann es auch mal der einwöchige Sprachkurs sein, weil ich immer sage, ich als Arbeitgeberin hätte ganz gerne Mitarbeitende, die sich sehr gerne weiterbilden, weil das sind nicht die faulen Schummler.
Das wollte ich gerade sagen.
Das sind ja auch die Engagierten.
Das wollte ich gerade sagen, denn es ist ja eher so, dass die meisten oder viele es nicht abrufen. Vielleicht auch aus Scham, weil sie denken, wie kommt das an, wie kommt das rüber? Und da kann man schon mal so ein bisschen darauf vertrauen, dass ja auch ja jeder Arbeitnehmer, der sagt, auch ich möchte das jetzt mal in Anspruch nehmen, das auch in Abstimmung macht und schaut, was braucht's hier im Unternehmen, was vor welchen Herausforderungen stehen wir gerade, wo eine Weiterqualifikation sinnvoll wäre. Aber ich finde auch den Impuls, den du gerade gegeben hast, ganz toll, weil das brauchen wir für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn ich eben meine Ehrenamtstätigkeit mich dafür qualifizieren kann, für die Jugendarbeit, meine Trainerscheine machen kann, dann ist das etwas, was auch wieder das Thema der Solidargemeinschaft halt unterstützt und wichtig ist, ne?
Ja, ja, oder gerade heute hatte ich jemand, der vom Sportbund war, der gesagt hat, ja, da werden auch ganz viele Ansprüche gestellt. Mhm. Am liebsten möchte jeder Trainer noch der studierte Sozialpädagoge sein, damit er dann noch alles richtig macht. Das sind Ehrenamtler, ne? Und da bin ich über jeden Lehrgang froh. Aber dafür können die nicht Urlaub nehmen, ne? Also die geben ja eh schon genug Freizeit weg und sind am Wochenende unterwegs, gerade wenn sie im Fußball zum Beispiel, ne? Da sind die Spiele immer an den Wochenenden.
Absolut.
Schiedsrichter, es fällen mir unendlich Leute. Und da haben wir, wie gesagt, ein ganz, ganz breites Bündnis gehabt und auch fleißig gemeinsam gesammelt und haben dann jetzt schon mal so einen kleinen Erfolg erreicht.
Sehr schön. Ja, Katrin, jetzt haben wir mal so ein bisschen hier reingehört in die SPD, in die Geschichte, in das, was euch umtreibt, was ihr gemacht habt. Ich würde sagen, als nächstes schnappen wir uns das Thema, was die Wähler am meisten umtreibt. Das ist nämlich laut den Umfragen das Thema Wirtschaftspolitik. Und das wird jetzt die nächste Kurzfolge, die wir euch vorstellen.
Das war der Podcast Die Brückenbauerin der SPD-Bundestagsabgeordneten Katrin Michel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Sie bekommen dann automatisch die neuen Folgen auf Ihr Handy.